Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist so eine Freude, heute in eurer Mitte zu sein. Meine Frau Elina und ich, wir sind heute zum ersten Mal hier in Bahntrupp und es ist uns wirklich ein großes Vorrecht, in eurer Mitte zu sein, hier die bekannten Brüder Peter und auch Jakob wiederzusehen, aber auch euch als Gemeinde mal so kennenzulernen. Es ist für uns eine Freude, mit euch über den Bund, dem wir gemeinsam angehören, verbunden zu sein, aber auch so geschwisterlich im Glauben verbunden zu sein. Ja, wie schon Peter sagte, wir kommen aus Espelkamp, aus der evangelischen Freikirche in Espelkamp und ich bin dort einer der Ältesten und freue mich sehr, heute hier euch dienen zu dürfen. Ja, heute soll es um das Wort Gottes gehen. Ich dachte, ihr heißt Bibelgemeinde Bahntrupp und da ist mir irgendwie sofort dieser Bibeltext eingefallen, einer der zentralen Bibelverse im Neuen Testament, wo wir eine klare Aussage über Gottes Wort bekommen und ich möchte gerne diese Verse mit euch etwas näher betrachten. Es war in einer Gemeinde, da war ein Pastor, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, so regelmäßig Hausbesuche bei seinen Geschwistern in der Gemeinde durchzuführen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch tut. So Hausbesuche ist vielleicht so ein bisschen außer Mode gekommen. Ist bei uns auch schwierig, bei einer so großen Gemeinde alle zu besuchen. Aber dieser Pastor sagte sich, einmal im Jahr will ich jeden in der Gemeinde einmal besucht haben. Und dann kündigte er sich bei einer Familie an, die er jetzt besuchen wollte. Und diese Familie war ganz aufgeregt und sagte, der Pastor kommt und da müssen wir etwas ganz Besonderes machen. Die Frau machte sich Mühe, ein schönes Essen vorzubereiten. Und es wurde alles gut hergerichtet. Und die Frau dachte sich, Mensch, wenn der Pastor schon zum Essen kommt, dann hole ich mal unser bestes Geschirr und unser bestes Besteck hervor, was wir damals zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. So ein Geschirr, das war so schön vergoldet, wirklich wertvoll, hatte für sie einen hohen Wert, wurde nur zu ganz besonderen Festtagen hervorgeholt. Und jetzt kam der Pastor und sie nahmen dort das Mahl ein und hatten eine gute Gemeinschaft miteinander. Anschließend nach dem Essen gingen sie noch ins Wohnzimmer, verbrachten dort noch eine Zeit und irgendwann verabschiedete sich der Pastor und ging nach Hause. Und die Frau ging dann in die Küche, machte sich an den Abwasch und ganzen Geschirr und sie spülte alles und machte fertig und merkte auf einmal, dass ein Messer fehlte. Ein schönes, goldenes Messer fehlte, es war einfach nicht da. Und sie rief ihren Mann und sagte, Mensch, schau doch mal bitte auch noch mal mit irgendwie alle Schubladen, alles durch, diesen Koffer, wo dieses Geschirr drin war. Dieses Messer ließ sich einfach nicht finden. Und die Frau sagte, Mensch, das kann doch nicht sein, dass unser Pastor hier einfach sich ein Messer hat mitgehen lassen. Also das ist undenkbar. Aber auf der anderen Seite konnten sie sich einfach nicht erklären, wo dieses Messer geblieben sein sollte. Naja, und so verging einige Zeit und dann war ein Jahr rum und nach einem Jahr meldete sich der Pastor wieder an, dass er gerne zum Hausbesuch kommen wollte. Und so kam er wieder und diese Frau merkte einfach, da rumorte etwas im Herzen, da war nicht so ein richtiger Friede und sie nahm den ganzen Mut zusammen und sie fragte den Pastor und sagte, Herr Pastor, also Sie waren ja letztes Jahr schon da und ich hatte hier ein besonderes Besteck aufgefahren und seitdem fehlt uns ein goldenes Messer. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber haben Sie vielleicht aus Versehen dieses Messer irgendwie damals vielleicht irgendwo rein oder so, dass es irgendwie mitgekommen ist? Und der Pastor sagte, ach, haben Sie das goldene Messer gar nicht gefunden? Bei Ihnen im Wohnzimmer habe ich das in Ihre Bibel hineingelegt. Und ich dachte, da würden Sie es dann ganz schnell wiederfinden. Oh, da war die Frau beschämt. Also, was würde man in eurer Bibel so alles verstecken können, was ihr vielleicht gar nicht merken könntet? Wenn da vielleicht einer so einen 100-Euro-Schein in eure Bibel hineinsteckt, würdet ihr im Laufe des Jahres diesen Geldschein wiederfinden oder nicht? Ich meine, es gibt so Bibeln, da liest man nicht drin, die sind nur so zum schönen Aussehen. So wie unsere Hochzeitsbibel, muss ich sagen, da lesen wir kaum drin, weil wir so viele andere Bibeln haben. Aber so eine Bibel im Wohnzimmer, wo man eigentlich drin lesen sollte. Und dieses natürlich diese Anekdote, ich weiß nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat, aber das veranschaulicht etwas sehr Schönes. Und zwar etwas eigentlich sehr Trauriges, dass wir unsere Bibeln häufig viel zu wenig in die Hand nehmen, um darin zu lesen. Vielleicht geht es euch hier in Bahntrupp anders als uns in Espelkamp, aber ich stelle immer wieder fest, so im Gemeindealter, dass jung und alt, ob jung im Glauben, ob lang im Glauben, dass wir uns alle irgendwie ein bisschen schwer damit tun, dieses Buch zu lesen. Wir alle, die wir im Glauben sind, wissen, dass wir es lesen sollten. Und wir wissen alle, dass es uns gut tut, darin zu lesen. Aber trotzdem tun wir uns etwas schwierig. Manche einfach, weil sie sagen, ich verstehe so wenig von dem, was da so drin steht. Und manche sagen einfach, ja, man liest und irgendwie gibt es mir nichts. Und ich glaube, diesen Bibelvers, den wir uns heute anschauen wollen, das soll wirklich für uns alle noch eine Ermutigung sein, einfach ganz neu sich vielleicht mit diesem für uns alle vielleicht etwas komplizierten und schwierigen Buch auseinanderzusetzen, und zwar mit dem Wort Gottes. Lest mit mir gemeinsam, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlag gerne auf, sonst habe ich den Bibeltext auch an der Wand. Und übrigens ein herzliches Dankeschön an die Technik, die es hinbekommen haben, dass es hier jetzt wieder super läuft. Richtig klasse, vielen Dank euch Brüder, dass ihr das hier möglich gemacht habt. Und wir lesen den Bibeltext aus 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Und ich habe hier die Luther-Übersetzung, aber wenn ihr was anderes habt, überhaupt kein Problem, lest gerne auch aus eurer Übersetzung mit. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. So heißt es in Gottes Wort. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Paulus ist hier am Ende seines Lebens, am Ende seiner Dienstzeit, und er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, und er schreibt noch einen letzten Brief an seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus, den er im Glauben so mitgenommen hat, für den er ein geistlicher Vater geworden ist. Und er schreibt ihn, um ihn nochmal so auf ein paar ganz wichtige Sachen aufmerksam zu machen, um ihm nochmal so ein paar ganz wichtige Sachen mitzugeben, die für seinen Dienst und für seinen Gemeindebau und für seinen Dienst als Gemeindeältester wichtig sind. Er nutzt hier gewissermaßen die Gelegenheit, um ihnen ganz wertvolle Hinweise für seinen Dienst zu geben. Und Paulus ist sich bewusst, dass die Zeiten sich geändert haben. Dass es Zeiten gibt, wo immer mehr der christliche Glaube verfolgt wird. Dass immer mehr Stimmen sich erheben, die gegen die Gemeinde sind. Die die Gemeinde als etwas Bedrohliches in der Gesellschaft ansehen. Er weiß, dass dort Menschen sein werden, die aufkommen werden und die versuchen, die Gläubigen irgendwie abzuziehen vom Glauben. Und er beschreibt im Kapitel 3, dass es schlimme Zeiten sein werden, und er gebraucht dort so Begriffe wie: Menschen sind selbstsüchtig, sie sind geldgierig, eingebildet, Gotteslästerer, keine Ehrfurcht mehr, undankbar, lieblos, und eine ganze lange Liste wird dort erwähnt. Zusammenfassend könnte man sagen, es werden egoistische Menschen sein, die sich nur noch um sich selber kümmern. Auf der anderen Seite sind es Menschen, die sich dem Bösen hingeben, die nicht mehr nach Gott fragen oder nach irgendwas Gutem, sondern die egoistisch sich dem Bösen hingeben und dabei völlig Gott aus dem Blick verlieren. Dann sind noch Leute da, die zwar nach außen einen guten Schein wahren wollen, die nur so eine gewisse Frömmigkeit an den Tag legen, aber eigentlich innerlich haben sie es schon lange verleugnet. Und Paulus gibt dem Timotheus hier eine klare Anweisung und sagt ihm: Du aber, du halte dich fern von diesen Leuten. Mach nicht mit ihnen mit, geh nicht in diesem Trott mit diesen Menschen mit, sondern du halte dich fern. Du halte dich zu Gott. Weil er sagt, es werden dort ihr Lehrer sein, die sich einschleichen, das heißt, die erstmal sehr fromm daherkommen, aber dann, nachdem sie sich eingeschlichen haben, offenbaren sie ihr wahres Gesicht und sie verbreiten Lügen. Sie verbreiten Lehren, die nicht der Heiligen Schrift entsprechen. Sie verbreiten Lehren, die nur dem eigenen Fleisch dienen und nicht mehr das, was Gott dient, im Blick hat. Und er sagt, diese Irrlehrer werden aber scheitern, weil sie ihr Leben auf eine Lüge aufbauen. Diese Leute werden scheitern, weil sie in die Irre gehen. Und alle, die ihnen folgen, werden mit ihnen gemeinsam in die Irre gehen. Und dann kommt unser Bibeltext. Wir haben gerade hier gesehen, du aber, spricht jetzt Paulus, nachdem er diese Leute charakterisiert hat, nachdem er sie beschrieben hat, nachdem er gezeigt hat, auf welchem Irrweg sie sind, zeigt er jetzt das Alternativprogramm. Und er sagt, du aber, Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und ich habe den Titel dieser Predigt überschrieben mit, wie die Bibel dich verändern kann. Wie diese Bibel, dieses Buch, ob es jetzt digital auf einem Gerät ist oder als Buch bei dir vorhanden ist, wie diese Bibel dich wirklich verändern kann, das zeigt der Paulus jetzt dem Timotheus. Und deswegen ermutigt er ihn, sich nicht davon abbringen zu lassen, durch Zeitgeist, durch andere Dinge der Gesellschaft, sondern festzuhalten am Wort Gottes. Und das Erste, was der Timotheus hier von Paulus mitbekommt, ist, dass er sagt, die Bibel kann dich retten. Halte fest an der Bibel, weil erstens die Bibel dich retten kann. Unglaublich, oder? Die Bibel kann dich retten. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, weil du ja weißt, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit, zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Paulus fordert Timotheus auf, bei dem zu bleiben, was er gelernt hat. Und wir fragen uns ja, was hat Timotheus denn gelernt? Was ist ihm denn beigebracht worden? Auf der einen Seite sind das die Schriften des Alten Testaments, was damals die Bibel war, als die Bibel noch nicht so vollständig war, wie wir sie heute haben. Dann waren es vor allen Dingen, dass die Lehren des Alten Testamentes, die vermittelt wurden, die gelehrt wurden. Und hier wird gesagt, dass er diese Schriften schon von jungen Jahren, von Kindesbeinen an gelernt hat und darauf gehört hat. Und er ist damit vertraut. Das heißt, er selber kannte diese Geschichten, so wie vielleicht viele Kinder hier auch heute da sind, die viel aus der Bibel kennen. Sie sind damit vertraut. Und noch viel mehr, und das ist eben das Schöne, es ist nicht einfach nur so etwas, was dem Timotheus berieselt hat, was er so wie in der Schule gelernt hat, sondern hier heißt es, es ist diesem Timotheus zur Gewissheit geworden. Zur Gewissheit werden bedeutet, es glauben nicht nur meine Eltern, es glauben nicht nur meine Freunde, es glauben nicht nur die in meiner Gemeinde so, sondern ich selber glaube. Es ist mir persönlich zur Gewissheit geworden. Ich habe gehört, ich habe verstanden und ich habe es angenommen für mich, ganz persönlich. Es ist zur völligen Gewissheit geworden. Und dann sagt Paulus auch hier, erinnere dich, von wem du gelernt hast. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und ja, wir wissen das. Im 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel, Vers 5 heißt es, denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber auch gewiss auch in dir. Was für ein Segen, dass dieser Timotheus eine Oma haben durfte, eine Mutter haben durfte, die ihn als Kind unterwiesen haben in den Heiligen Schriften. Wer von euch hat eine gläubige Mutter gehabt? Oder eine gläubige Oma? Ja, siehst du, boah, ihr seid reich gesegnet. Ich selber habe das auch gehabt. Wisst ihr eigentlich, was für ein großes Vorrecht wir haben? Dass die allermeisten so ein Vorrecht nicht haben. Gläubige Eltern zu haben, gläubige Großeltern zu haben. Wir haben jetzt einige in unserer Gemeinde, auch gerade die sich jetzt haben taufen lassen, die selber keine gläubigen Eltern haben, die aber gesagt haben, meine Oma, die hat uns aber diese Geschichten von Jesus erzählt. Und die Eltern, obwohl sie gar nicht gläubig sind und mit dem Glauben leben wollen, haben aber ihre Eltern trotzdem zu uns in die Kinderstunde geschickt. Weil sie es von ihren Eltern damals aber noch gehört haben, aber selbst nicht geglaubt haben. Deswegen, was für ein Vorrecht, eine gläubige Oma oder eine gläubige Mutter oder auch einen gläubigen Vater zu haben oder einen gläubigen Opa. Warum sagt Paulus hier, erinnere dich, von wem du gelernt hast? Es ist wichtig, darauf zu achten, wer hat es gelernt. Timotheus hatte also eine gläubige Oma, er hatte eine gläubige Mutter und man nimmt an, dass erstens der Vater von Timotheus entweder sehr früh gestorben ist, dass die Mutter als Witwe aufgewachsen ist und den Timotheus herangezogen hat, oder aber er wird deswegen nicht erwähnt, weil er vielleicht selbst nicht gläubig war. Ist auch eine Möglichkeit. Aber etwas Zweites wird noch gesagt, der Timotheus hat noch ein Vorrecht gehabt, dass er einen geistlichen Vater hatte. Über den biologischen Vater wissen wir nicht viel, aber wir wissen, dass dieser Timotheus einen geistlichen Vater hatte. Also ein geistlicher Vater ist jemand, der sagt, ich bin schon lange im Glauben und ich investiere mich in einen jungen Bruder, in eine junge Schwester. Und jung meine ich jetzt gar nicht unbedingt so vom Alter, sondern von jemand, der jung im Glauben ist. Ich, der schon länger mit Jesus unterwegs bin, nehme mich jemanden an, nehme ihn mit an die Hand und führe ihn ein in das christliche Leben. Ich bin erstens Vorbild, ich bin zweitens jemand, der Gottes Wort vermittelt und drittens bin ich jemand, der auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Wer von euch hat einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter gehabt? Ein Kinderstundenlehrer, ein Jugendleiter, jemand anderes, einen guten Freund, irgendjemand, der euch als ein geistliches Vorbild da war. Oh, auch sehr viele. Ihr seid reich gesegnet. Seid reich gesegnet, dass ihr solche Menschen in eurem Leben haben durftet. Und ich bin überzeugt, dass Paulus hier sagt, erinnere dich daran, von wem du gelernt hast, weil, erinnere dich daran, welche Menschen sind das eigentlich? Eine Oma? Liebt eine Oma ihre Enkelkinder? Unbedingt. Liebt eine Mutter ihre Kinder? Unbedingt. Ist jemand, der sagt, ich bin bereit, mein Leben mit einer anderen Person zu teilen, ich bin bereit, mich zu investieren in eine Person, ist das ein Akt der Liebe oder ist es das nicht? Hundertprozentig, ein großer Akt der Liebe. Und daran könnt ihr etwas erkennen, im Gegensatz zu den Irrlehrern. Die Irrlehrer interessieren sich nicht für euch. Die Irrlehrer haben kein Interesse an euch. Die wollen euch etwas verkaufen. Die wollen euch eine Idee geben, vielleicht sogar zu eurem Vorteil. Das ist genauso als irgendein Verkäufer, der zu euch kommt und der will euch irgendwas andrehen. Und ihr wisst ganz genau, der will mir nur etwas andrehen, weil er Geld verdienen will. Er will mir etwas andrehen, weil er eine Provision kassieren will. Er will mir etwas andrehen, um selber gut dazustehen. An meinem Leben hat er nicht wirklich Interesse. Irgend so ein Verkäufer im Mediamarkt kann er auch gar nicht, aber interessiert sich nicht für mein Leben. Der will was verkaufen. Eine Oma, eine Mutter, ein geistlicher Vater will nichts verkaufen, sondern der sieht dich. Der sieht dich als Person. Sie sieht dich als Person. Und er sagt, ich habe so eine große Liebe, ich möchte nur das Beste für mein Enkelkind. Ich möchte nur das Beste für mein Kind. Ich möchte nur das Beste für meinen geistlichen Sohn. Und deswegen dürft ihr so dankbar sein für gläubige Eltern. Ich weiß, es gab in meinem Leben auch eine Phase, wo ich mich geschämt habe für meine gläubigen Eltern und wo ich meine ungläubigen Freunde nicht mitbringen wollte nach Hause. Oder wo ich meine Eltern komisch fand, dass sie da immer irgendwie in der Gemeinde mich da immer mitgeschleift haben, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber jetzt im Nachhinein bin ich so dankbar für meine Eltern, die wirklich nur das Beste hatten und dem sie mich mitgenommen haben zum Gottesdienst, dem sie sich mitgenommen haben oder geschickt haben zur Kinderstunde, indem sie mir biblische Geschichten erzählt haben, haben sie das Größte, was sie tun konnten, nämlich die Freude und Liebe zum Herrn mir weitergegeben. Und deswegen sagt hier Paulus, Timotheus, erinnere dich daran. Die Menschen, die dir das Evangelium gesagt haben, die haben es aus Liebe getan, weil sie dich lieb haben. Die Irrlehrer, von denen du dich fernhalten sollst, die lieben dich nicht. Die haben keine guten Absichten. Die wollen sich selbst nur irgendwie gut herausbringen. Deswegen sei dankbar über jeden in deinem Leben, der dich geistlich motiviert, Jesus nachzufolgen. Sei wirklich dankbar für so eine Person. Und das ist das Erste, dass nämlich das Wort Gottes die Kraft hat, uns zu retten. Die Oma und die Mutter und der geistliche Vater haben die biblischen Geschichten weitererzählt mit dem einen Ziel, weil sie wissen, dieses Wort Gottes hat eine unglaublich positive Auswirkung auf jetzt dieses Enkelkind, auf den Sohn, auf diesen geistlichen Sohn, wenn er es hört. Er kann nämlich gerettet werden durch das Wort Gottes. Timotheus sollte nicht einfach also nur eine Tradition fortsetzen, sondern nein, die Bibel ist Wahrheit. Die Bibel kann dich retten. Die Bibel vermittelt dir Wahrheiten, wie der lebendige Gott ist, wie der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Die Bibel offenbart aber auch, so wie du gegenüber diesem Gott stehst. Die Bibel offenbart diese schonungslose Wahrheit, aber diese Bibel zeigt dir genauso auf, wie du gerettet werden kannst. Das Evangelium von Jesus Christus, dass Gott uns Menschen so sehr lieb hat, dass er bereit war, seinen Sohn Jesus Christus für uns zu geben, damit wir, die wir an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das offenbart uns die ganze Bibel. Dann offenbart uns die Bibel, wie wir ein Leben führen können, was wirklich gelingt, was im Segen Gottes geschieht, was jetzt einen Sinn hat, was eine Perspektive hat, was ein Ziel hat. Das zeigt uns das Wort Gottes. Wenn wir die Bibel lesen, finden wir dort das Evangelium, finden wir dort die gute Botschaft der Rettung. Und wir können es lesen, wir können es verstehen und wir dürfen daran glauben und wir dürfen es selbst zu unserer eigenen Gewissheit werden lassen. Die Bibel ist eine Schatzkarte, die uns zur Rettung hinführt. Die Bibel offenbart uns die große Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Ja, auch von unserem Fall, mit unserer Sünde, unserer Schuld, aber genauso auch mit Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung. Und letztendlich zeigt sie uns den Weg zum neuen Himmel und zur neuen Erde, wo Gott einmal alles wunderbar neu machen wird und wir mit ihm in Ewigkeit leben dürfen. Und deswegen ist es so wunderbar, die erste Aufforderung, lasst uns bleiben oder ganz neu wieder zu der Bibel zurückkommen oder ja, bei dem Wort Gottes bleiben. Weil immer wieder, wenn wir es lesen und wir auch schon gerettet sind, lesen wir immer wieder dieses kostbare Evangelium und wir werden immer mehr darin bestärkt. Es wird uns immer tiefer zu einer Gewissheit in unserem Leben. Wir werden immer mehr gefüllt mit diesen Gedanken, die uns frei machen von Zweifeln, die uns helfen bei Versuchungen und Anfechtungen. Und wir sind gewappnet und gegründet und gefestigt im Wort Gottes. Es wird uns immer mehr zu einer Gewissheit und wir sagen, ja, dieses Wort ist Wahrheit. Bei all den vielen Meinungen, bei all den vielen Lügen, die wir hören, haben wir hier ein Fundament, wo wir die Wahrheit haben. Wir bauen unser Leben darauf und werden immer mehr gewiss in diesem Punkt. Das Zweite, was Paulus dann sagt, Timotheus, bleibe beim Wort Gottes, weil dieses Wort Gottes die Kraft hat, dich zu verändern. Ja, was kann uns schon verändern? Das Wort Gottes kann uns verändern. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Hier erklärt Paulus, warum wir unbedingt bei dem Wort Gottes bleiben sollten, auch wenn wir die Bibel vielleicht schon mehrfach durchgelesen haben. Und ich hoffe, dass einige von euch die Bibel wirklich mal von vorne bis hinten durchgelesen haben. Es ist wirklich eine geistliche Übung, das mal zu tun. Es ist nämlich Gottes Wort. Ich meine, das klingt so banal für uns. Ja, Gottes Wort. Aber überlegen wir mal. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Worte, die Gott ausspricht, die er sagt, Worte, die uns niedergeschrieben sind, die wirklich eine Kraft haben, weil sie von Gott kommen. Und es gibt so ein schönes Wort, ich will mit euch jetzt nicht mit griechischen Texten hier, mit griechischen Worten hier jetzt kommen, aber das ist ein ganz schönes Wort, Theospneustos. Und im Anfang steht drin, Theo, das ist von Theos, das ist Gott. Und Pneumas, kennen manche von Pneumatologie, das hat was mit Luftdruck und so zu tun, das ist das griechische Wort für Geist. Und zusammen ist es ist von Gottes Geist. Und es wird so übersetzt mit ausgehaucht, von Gott eingegeben. Das ist das Wort, was für Inspiration verwendet wird. Und deswegen können wir sagen, dass wirklich Gottes Wort, jedes Wort, was wir lesen, Gottes Wort ist. Das ist jetzt eine Definition, die können wir vielleicht einfach auch mal lesen. Inspiration der Bibel meint, dass die Originalmanuskripte der Bibel von Männern, die unter der Führung und Kontrolle des Geistes Gottes, der sich ihrer Individualität und Begabung bediente, so geschrieben wurde, dass als Ergebnis ein bis in jedes Wort vollkommene und irrtumslose Offenbarung Gottes den Menschen gegeben wurde. Sehr kompliziert, ich sage es nochmal mit eigenen Worten. Gott gibt sein Wort den Menschen so, ohne dass er die irgendwie als Roboter fernsteuert, sondern er berücksichtigt ihre Persönlichkeit, ihre Art und Weise, wie sie sind. Aber er gibt das Wort ihnen so, dass in dem Moment, wo sie es niedergeschrieben haben, sie eins zu eins Gottes Wort bis ins jede einzelne Buchstabe uns übermittelt haben. Deswegen dürfen wir vertrauen, liebe Geschwister, dieses Wort, was wir in den Händen halten, und ich kann euch sagen, so gut ist kein Buch der ganzen Welt überliefert worden wie dieses Buch. Allein über die Bibel jetzt nochmal, über die Fakten der Bibel zu sprechen, das wäre phänomenal. Dieses Wort ist absolut zuverlässig und von Gott gegeben. Gottes Wort ist uns gegeben, es ist ausgehaucht worden. Gott selber hat uns sein Wort geschenkt. Und zum Beispiel ein anderer Bibeltext macht das auch deutlich, 2. Petrus 1, 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen geredet, und indem sie geredet haben, hat Gott durch sie gesprochen. Und wir haben heute Gottes Wort in unseren Händen. Und dieses Wort, das ist wirklich nützlich, hieß es hier. Nützlich bedeutet so viel wie, es ist vorteilhaft, es ist produktiv, es reicht zu. Also Gottes Wort hat wirklich eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten in unserem Leben zu wirken. Und eine andere Stelle, die ich auch sehr schön finde, in Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig, kein totes Buch, keine toten Buchstaben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel zurückschauen, 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er schuf wie? Und Gott sprach und es ward. Gott sprach und es ward. Können wir erahnen, was für eine Kraft in Gottes Wort steckt? Da ist nichts und Gott spricht und er schafft Materie. Er schafft aus dem Nichts, schafft er eine Welt, eine wunderschöne Welt. Er schafft uns Menschen, indem er spricht. Das ist Gottes Wort. Und das sehen wir auch im Neuen Testament bei Jesus dann. Wenn Gott spricht, passiert immer etwas. Theologen sprechen von einer Wirkmächtigkeit des Wortes. Das bedeutet, Gottes Wort spricht und es bewirkt etwas. Im alttestamentlichen Propheten wird gesagt, Gottes Wort wird nie leer zurückkommen. Es sind nicht leere Worthülsen, die einfach so in die Luft hineingelassen werden. Sondern wenn Gottes Wort spricht, also wenn Gottes Wort hörbar wird, dann passiert etwas. Und das sehen wir im Neuen Testament sehr deutlich. Bei den einen, sie glauben, ihnen geht es ins Herz und es durchfährt ihr Herz und sagen, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße und kehrt um und lasst euch taufen. Und kurze Zeit später wird wieder Gottes Wort gepredigt, es ging wieder durchs Herz und sie nehmen Steine auf und wollen die Apostel töten. Gottes Wort bewirkt etwas. Bei den einen führt es zum Glauben oder in der Bestätigung des Glaubens, zum anderen kann es dazu führen, dass man sich ärgert und dass man Gottes Wort nicht hören will und dass man es ablehnt. Aber Gottes Wort ist nicht einfach neutral. Da ist eine Kraft dahinter. Es scheidet, es dringt ein. Und das ist die Hoffnung jedes Predigers in menschlichen Worten, dass Gott selber spricht. Und dass er nicht sagt, wow, Willi hat heute irgendwie gepredigt hier, sondern dass wir am Ende sagen können, ja, wir haben Gottes Stimme gehört. Und zwar tief in unserem Herzen, weil er dort hineingesprochen hat, weil sein Wort ist lebendig. Das, was ich vieles sage, das könnt ihr alles vergessen, aber Gottes Wort hat eine Kraft. Es wirkt. Und wie es wirkt, zeigt dann hier Paulus sehr deutlich. Er sagt, das Erste, was Gottes Wort macht, es belehrt uns. Es ist eine Lehre. Die Bibel erschließt uns Gottes Gedanken. Die Bibel erschließt uns Gottes Wesen. Die Bibel sagt uns etwas, was wir uns selbst nicht denken können. Die Bibel bringt die Ewigkeit in das Diesseits hinein. Es beurteilt diese Welt, das, was wir sehen, nicht aus menschlicher Perspektive, sondern Gottes Sicht wird hineingestellt. Und wir lernen etwas von Gott. Und deswegen sagt Paulus, ach, diese Stelle habe ich jetzt nicht angeführt, 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit, denn es muss geistlich beurteilt werden. Das heißt, der Mensch kann nicht einfach annehmen, sich Gott irgendwie denken. Wir sind abhängig davon, dass Gott sich uns offenbart. Und deswegen sehen wir als allererstes, Gott belehrt uns. Die Bibel sagt uns die Wahrheit. Und sie gibt uns die Möglichkeit, festzustellen, was es bedeutet, ja, ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Es gibt uns die Gedanken, wie Gott sich das Leben vorstellt, so wie er über Dinge denkt, über ganz praktische Dinge, wie er sich deine Arbeit denkt, wie er sich die Kindererziehung denkt, wie er sich den Umgang mit deinen Mitmenschen denkt, wie er sich das Leben hier in der Gemeinde denkt. All das vermittelt uns Gottes Wort. Sie lehrt uns die Wahrheit. Und jemand hat mal gesagt, ist es nicht tragisch, dass oft Christen, die am wenigsten Schriftkenntnis haben, ausgerechnet in Ländern leben, wo Gottes Wort, biblische Predigten, Unterweisungen und gute Bücher massenhaft vorhanden und jedem zugänglich sind. Und es hat mich ziemlich gestraft, dieses Zitat, wo ich gedacht habe, ja, wir haben Gottes Wort so vielfältig in unseren Händen. Ich habe letztens bei uns beim Gemeindebibeltraining, wir haben so eine übergemeindliche Bibelschule da bei uns in Espelkamp, und da habe ich manchmal einfach so mal gefragt, wer kennt die 10 Plagen auswendig? Wer könnte die jetzt so aufzählen? Oder die 10 Gebote? Oder die Seligpreisungen? Oder andere so ganz bekannte Bibelstellen? Und dann die allermeisten sagen, oh. Und dann erinnere ich mich an meine Oma, die in Russland kein Wort Gottes hatten. Die konnten ganze Liederbücher auswendig. Die konnten ganze Textabschnitte auswendig. Die haben sich gefüllt mit Gottes Wort. Und wir haben es überall, Handy, Bibel-App aufschlagen, Bibel zu Hause, Bücherschrank zu Hause. Irgendeinen Laden gibt es hier bestimmt auch in Bahntrop, wo ihr eine Bibel kaufen könnt. Sonst Amazon, Bibel bestellen, kein Problem, nächsten Tag ist sie da. Wir kommen überall dran, wir haben alles verfügbar und trotzdem wissen wir manchmal so wenig über die Bibel. Zumindest für mich war das herausfordernd. Aber die Bibel möchte, dass wir sie lesen, weil sie uns Gottes Wahrheit näher bringt. Dann möchte die Bibel uns überführen. Überführen bedeutet, jetzt haben wir die Wahrheit gelernt und diese Wahrheit trifft jetzt auf dein und auf mein Leben. Und die Bibel sagt jetzt, okay, das ist das, was Gott möchte, so wie er sich das denkt. Und jetzt schauen wir mal, wie sieht es aber in deinem Leben aus? Und dann müssen wir sagen, oh, sieht gar nicht so gut aus. Gott möchte es so, aber bei mir sieht es ganz anders aus. Gott stellt sich das so vor, aber ich handle so. Gott möchte, dass ich so umgehe mit meinen Mitmenschen, aber die Realität sieht so aus. Und jetzt werde ich auf einmal, also der Scheinwerfer Gottes wird jetzt auf mein Leben gelenkt. Und alles, was im Verborgenen liegt, wird auf einmal ganz hell. Und ich sehe auf einmal und erschrecke und sage, wow, was für ein Dreckloch lebe ich hier eigentlich, jetzt wo das Licht hier hineinfällt. Weil Gottes Wahrheit hineinleuchtet und dann werden wir überführt. Wir erkennen auf einmal und stellen fest, oh Mann, das sieht ja überhaupt nicht so aus, wie Gott es möchte. Da sind so viele Missstände in meinem Leben. Ich handle ganz anders, ich bin viel zu egoistisch, ich bin immer noch sehr viel um mich selber beschäftigt. Wir werden überführt. Die göttliche Wahrheit spricht in unserem Leben in konkrete Situationen und wir merken auf einmal, oh Mensch, in meinem Leben stimmt es aber gar nicht. Wir lesen Gottes Wort und wir lesen Gottes Gedanken und wir vergleichen es mit unserem Leben und wir stellen fest, oh Mensch, da bin ich ja überhaupt noch gar nicht, wo ich sein sollte. Ich bin so weit davon entfernt. Und das Schöne ist, dass Gottes Wort dann da nicht stehen bleibt, sondern es weist zurecht. Zurechtweisen ist hier vom Wort her etwas in den originalen Zustand zurückversetzen. Wenn ich jetzt die Kerze runterschmeißen würde, dann würde es bedeuten, sie wieder aufzuheben und sie wieder dorthin zu stellen, wo sie hingehört. Oder eine Person, die gestolpert ist, hinzugehen und sie wieder aufzuhelfen, sodass sie wieder steht, so wie sie vorher gestanden hat. Oder dieses Wort geht sogar noch weiter. Vielleicht habt ihr es auch mal erlebt. Ich habe das so 2-3 Mal in meinem Leben erlebt, dass man irgendwie vielleicht Sport oder irgendwas gemacht hat und das irgendwas ausgerenkt. Man merkt irgendwie, oh, irgendwie in der Schulter, da ist irgendwas reingefahren, das läuft nicht mehr rund. Und dann ist man froh für so Geschwister, die sowas können. Und dann fährt man dahin und der guckt sich das an und sagt, oh ja, ja, hier ist irgendwas, passt nicht. Und dann hat er mit mir irgendwie geredet. Und im nächsten Moment drückt er einmal richtig zu und wupp, ist es wieder an der Ort und Stelle, wo es hingehört. Und man merkt sofort, oh, der Arm durchblutet wieder. Oh ja, kann wieder gut bewegen, klappt wieder. Einrenken. Da ist etwas herausgerenkt und jetzt wird wieder etwas zurückgebracht dorthin, wo es hingehört. Dort, wo die Funktionalität dann wieder da ist. Dort, wo es so wieder geht, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist das Schöne, dass Gottes Wort nicht nur sagt, hey, du bist meilenweit vorbei an Gottes Maßstab, sondern jetzt hilft dir Gottes Wort und sagt, hey, wir können die Dinge in Ordnung bringen. Du kannst deine Sünden bekennen, du kannst deine Schuld bekennen. Du kannst es Gott sagen und Gott vergibt. Und er nimmt dir deine Schuld, er nimmt dir deine Sünden und er renkt die Dinge wieder ein. Und er bringt Dinge wieder in Ordnung. Und dann sehen wir ein viertes noch, Unterweisung und in der Gerechtigkeit. Und jetzt sagt Gottes Wort, nehmen wir mal an ein Beispiel, ne, da ist ein Kind vielleicht geschaukelt, ne, und das hat ein bisschen zu hoch geschaukelt und hat sich nicht richtig festgehalten. Und jetzt macht das Kind einen Purzelbaum und fällt und irgendwie wird der Arm ausgerenkt oder irgendwas oder vielleicht sogar gebrochen. Man muss ins Krankenhaus oder zu irgendeinem Arzt und die Dinge werden in Ordnung gebracht. Und jetzt ist alles wieder verheilt, alles ist wieder gut. Aber jetzt muss man überlegen, okay, wenn dieses Kind jetzt wieder auf die Schaukel geht, was kann ich jetzt tun, damit es nicht mehr runterfällt? Oder wie kann ich das Kind jetzt belehren und ihm zeigen, hey, du musst dich besser festhalten und du darfst nicht ganz so hoch schaukeln. Du kannst schon schaukeln, aber nicht ganz so hoch und besser festhalten. Und vielleicht nur, wenn jemand auch von den Erwachsenen da ist und drauf schaut. Das heißt, Gottes Wort möchte dich uns jetzt erziehen und sagen, okay, und wie kannst du jetzt leben, dass du nicht mehr wieder runterfällst, dass du nicht mehr etwas ausrenkst, sodass das jetzt gelingt und dass die Funktionalität erhalten bleibt. Und das ist ein Prozess, in dem wir drin sind. Und das leistet Gottes Wort. Ich möchte in Schnelles einfach mal ein bisschen greifbarer für uns machen. Und zwar an einem Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel der Lüge. Das Beispiel der Lüge. Dann, Gott ist, also bei der Lehre wird uns ganz klar von Gottes Wort gesagt, Gott ist Wahrheit. 1. Johannes 5,20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, von der Lehre lernen wir, Gott selber ist wahrhaftig und Gott selber ist Wahrheit. Das wäre die Lehre, die wir aus dem Wort Gottes erschließen können. Das Zweite merken wir, wenn das Wort Gottes jetzt auf uns fällt, dann merken wir auf einmal, oh, ich lüge aber. Ich habe jetzt gerade eben nochmal wieder geflunkert, habe auf der Arbeit nicht ganz die Wahrheit gesagt, habe meine Eltern, meine Geschwister angelogen, ganz bewusst die Unwahrheit gesagt und ich lese Gottes Wort und auf einmal sagt Gottes Wort zu mir, oh, ich lüge ja. Römer 3, Vers 4, das sei ferne, es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Dann lese ich und sage, ja, Gott ist wahrhaftig, ich bin ein Lügner. Und zwar erinnere ich mich noch daran, wo ich das letzte Mal vielleicht sogar ganz offensichtlich gelogen habe. Und jetzt kommt die Zurechtweisung. Ich kann meine Lüge ablegen. Epheser 4, 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Wow, ich kann meine Lüge ablegen. Ich kann meine Schuld, die ich durch Lüge aufgebaut habe, jemanden abgeben. Und ich bringe meine Lüge zu Jesus und bitte ihm, vergib mir meine Lüge. Ich möchte es bei dir ablegen, diese Last. Und dann der vierte Schritt wäre, weil ich jetzt Gott kenne und ihn liebe und ich sein Kind bin, möchte ich nicht lügen, ich möchte wahrhaftig sein. Philipper 4, Vers 8, weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. was wahrhaftig ist, darauf seid bedacht. Ich möchte wahrhaftig sein in meinem Leben. Ich möchte festhalten an Wahrheit. Ich möchte Wahrheit sprechen mit meinen Mitmenschen. Auch wenn es vielleicht einen Nachteil mit mir bringt. Aber weil ich den Gott als Wahrheit kenne, möchte ich selber wahrhaftig sein. Und wisst ihr, dieser Prozess, der geht immer wieder. Und er geht uns komplett verloren, wenn wir die Bibel an die Seite legen. Ich merke es immer wieder, dass Menschen zu mir kommen, die Seelsorge und vielleicht mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen haben, die immer wieder passieren. Und ich frage ihn immer wieder, wie sieht eigentlich dein Leben mit Jesus aus? Liest du regelmäßig die Bibel? Betest du regelmäßig? Und oft ist die Konsequenz, dass sie sagen, nein, eigentlich lese ich schon länger nicht mehr in der Bibel. Eigentlich habe ich das Beten ziemlich vernachlässigt. Und dann habe ich gesagt, lass uns da ansetzen. Lass uns dort ansetzen und lass uns gemeinsam die Bibel lesen. Und ich merke wirklich, Geschwister, ich merke es wirklich, wie Dinge verändern, wie Menschen sich verändern, weil sie sich auf einmal der Bibel wieder aussetzen und im Gebet bitten, Herr, zeig mir deine Wahrheit, zeig mir, wer ich bin. Und ich möchte so gern die Dinge bei dir loswerden und veränder mich, dass ich jetzt zu einem Leben komme, das die Ehre bereitet. Und man sieht, ich bin überzeugt in eurer Gemeinde genauso, dass man Veränderungen sieht, wie Menschen gottesfürchtiger werden, wie sie im Vertrauen wachsen, wie sie immer mehr sich Gott hingeben und Dinge ablegen können. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es ist ein Prozess. Und das Letzte dann noch kurz, die Bibel kann dich ausrüsten. Die Bibel geht mit dir diesen Prozess, weil Gott dich noch gebrauchen möchte, weil Gott noch einen Auftrag für dich hat. Er nimmt uns bei der Bekehrung nicht sofort in den Himmel, sondern er arbeitet an uns und er möchte, dass wir immer mehr wachsen in der Gottesfurcht, dass wir immer mehr Frucht des Geistes in unserem Leben ausprägen, dass wir Christus immer ähnlicher werden, damit wir in seinem Dienst stehen können, dass wir gebraucht werden, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung zu dienen. Sei es in der Gemeinde, in den vielfältigen Diensten, sei es am Arbeitsplatz als Zeuge für das Evangelium, in der Nachbarschaft, vielleicht in sozialen Diensten, wo wir etwas Gutes tun, wo wir gute Werke vollbringen, anderen das Evangelium auf diese Art und Weise nahebringen, wo auch immer. Gottes Wort möchte uns zurüsten. Wir haben gelesen, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, Gott möchte, dass wir jetzt fähig werden, in seinem Bau der Gemeinde mitzuwirken, in seinem Werk. Und dazu sollen wir fähig werden. Dazu möchte er uns ausrüsten. Das Ziel ist also noch nicht erreicht, indem wir am Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sondern das Ziel ist, dass wir immer mehr die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben widerspiegeln. Dass wir immer mehr zugerüstet werden zu seinem Dienst. Zusammenfassend würde ich sagen, die Bibel ist so kostbar. Ich möchte dich einfach ermutigen. Ich selber bin durch diese Verse sehr ermutigt geworden, wieder mehr im Wort Gottes zu lesen. Nicht einfach nur als eine Pflichterfüllung so, ich habe ein Kapitel gelesen, ich hake es ab. Sondern die Bibel zur Hand zu nehmen, am Morgen, am Mittag, am Abend, ich weiß nicht, wann du die beste Zeit dafür hast, sie aufzuschlagen und zu beten, Herr, rede, dein Knecht hört. Herr, zeige mir die Wunder in deinem Gesetz. Und dann nehmt ihr vielleicht euch noch einen Stift dabei, ein Blatt Papier, und dann lest ihr ein Kapitel und ihr fragt euch, was lehrt mich dieses Kapitel über Gott? Ich schreibe ein paar Dinge raus, die ich über Gott lerne. Oder über Jesus Christus, über den Heiligen Geist. Was lerne ich über Gott? Dann schreibe ich vielleicht mir ein paar Gedanken auf. Was sagt dieser Text über mein Leben? Über meine Defizite? Über das, was vielleicht noch nicht gut läuft? Oder wo ich vielleicht eine Anweisung bekomme, etwas zu tun? Schreibe ich über mich auf. Und dann kann ich noch aufschreiben, was lehrt, welche Kraft möchte die Bibel mir geben? Was möchte das Evangelium mir geben? Was stellt Gott für mich jetzt bereit, dass ich wirklich in seiner Kraft leben kann. Und mit dieser ganz einfachen Übung, sich wirklich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, mit einem einzigen Kapitel am Tag, mit einem Zettel und einem Stift, oder manche von euch haben vielleicht Markierungen in der Bibel mit drei Farben, und dann am Ende noch ein kurzes Gebet, Herr, ich habe verstanden, ich preise dich für das, was du bist, für das, wie du dich offenbarst. Ich danke dir, dass ich mit dem, was an meinem Leben als Defizit da ist, jetzt zu dir kommen darf, ich darf es dir geben. Herr, und ich bitte dich für den heutigen Tag. Du weißt, welche Menschen ich begegne, du weißt, welche Momente ich erleben werde, du weißt, was heute auf mich zukommt. Du kennst den Tag, du bist der Herr dieses Tages. Bitte segne mich, begleite mich. Gib mir heute die Fähigkeit, um in diesem Beispiel zu bleiben, wahrhaftig zu sein. dass man sich auf mich verlassen kann, dass man sich auf mein Wort verlassen kann. Vielleicht gibst du mir die Möglichkeit, heute Wahrheit weiterzusagen, etwas von dir, von deinem Wort weiterzusagen. Und dann gehen wir in den Tag und wenn wir das als regelmäßige Übung machen, dann werden wir merken, die Bibel lesen ist alles, aber es ist nicht mehr langweilig. Es ist nicht mehr einfach nur irgendeine geistliche Übung, sondern es ist etwas, was unser Leben bereichert. Es ist etwas, was unser Leben verändert. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir wirklich Männer und Frauen des Wortes werden und dass dieses Buch, diese Bibel, das Wort Gottes uns immer mehr prägt und immer mehr umgestaltet zur Ehre Gottes. Möge der Herr uns segnen, auch im Nachdenken. Amen.